Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltenes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit
Frust mit Pferd. Hallo, willkommen zurück zum Aus Liebe zum Pferd Podcast. Ich bin heute alleine am Mikro, was aber nur bedeutet, ich habe nicht die Clara und nicht die Amina dabei, sondern eine ganz wunderbare Kollegin, die Dani. Hallo Dani, schön, dass du da bist.
Hallo Lisa.
Genau, und wir werden heute über das Thema Frust im Zusammensein mit Pferden sprechen, werden da auf das Training eingehen, was sich da für Frustrationsräume öffnen und auch im allgemeinen Zusammenhang im Alltag mit unseren Pferden, was Frust eigentlich bedeutet. Genau, schauen einfach, was sich im Gespräch zwischen uns noch entwickelt. Ich habe das ja in meiner Instagram-Story schon mal angeteasert, dass ich selber auch Frustthemen mit meiner Stute habe. Da werde ich auch noch drauf eingehen. Und die liebe Dani ist heute dabei. Das wird sie euch auch selber noch mal im Detail erzählen, weil sie ist auch Pferdetrainerin und aber auch noch systematische Psychologin. Dani, willst du noch mal deinen Fachausdruck selber benennen?
Ich bin systemische Therapeutin, hat nichts mit systematisch zu tun.
Gut, der erste Fehler schon.
Systemisch ist eine Richtung in der Psychotherapie, die aus der Familientherapie kommt. Genau. Und das System Familie damals in den 70ern mit einbezogen hat in die sonst sehr analytisch geprägte Therapie.
Genau. Super, super spannend. Da frage ich dich auf jeden Fall gleich noch mehr dazu. Dani und ich haben heute eine Besonderheit. Und zwar ist sie mal nicht zugeschaltet, sondern sie sitzt direkt neben mir, weil Sie ist auch in Berlin und Brandenburg unterwegs. Genau, dann fange ich doch einfach gleich mal an. Jetzt haben wir dich schon so angesprochen, dann nehmen wir doch einfach mal, wer bist du?
Tja, gute Frage.
Wer bin ich und wie viele?
Nein. Ja, so ungefähr. Ich bin Daniela, ich bin Psychologin, systemische Therapeutin und Trainerin der akademischen Reitkunst, auch im Raum Berlin-Brandenburg, allerdings einmal auf der anderen Seite, gegenüber von dieser sozusagen im Osten von Berlin und im Norden. Und ja, das ist so meine berufliche Persona sozusagen, genau.
Genau, wir haben uns auch kennengelernt über eine ganz spezielle Verbindung, nämlich über dein Pferd, den Orlando damals.
Tatsache, ja. Das ist schon ein bisschen, ja. Du kennst ja Orlando sogar schon länger als ich.
Ja, genau. Ja. Wollen wir die Geschichte einfach auch erzählen, oder?
Ja, natürlich. Ja.
Ich war nämlich 2020, war ich bei Ben Praktikantin.
Genau.
Genau, und da kam der Orlando zu einer Mitpraktikantin als Trainingspferd, weil das eine andere Schülerin, die bei Praktikantin war, hatte ein Pferd, was bei denen über war, sozusagen mitgebracht. Und ich sage das jetzt ganz provokant, über war, weil genau diesen Stellenwert hatte er vorher bei der Besitzerin. Genau, und der Orlando war ein kleiner Chaot, aber einer, der auch recht schnell den Weg in die Herzen gefunden hat von mir und der Mitpraktikantin. Und wir haben da also unsere Wege gemacht und irgendwann hieß es, das Pferd hat keine bestimmte Aufgabe. Und dementsprechend sollte er auch gehen. Und und Bent und Katrin haben ihn dann zu sich aufgenommen, als Schulpferd zunächst. Und haben gesagt, wenn er sein Once-in-a-Lifetime-Menschen bekommt, darf er auch gehen. Und das warst du.
Genau, das war ich dann. Ich war Ende 2021 bei Bent und Katrin im Praktikum und habe da Orlando kennengelernt. Und habe ihn gar nicht so von seiner allerbesten Seite kennengelernt, muss man sagen. Also die ersten Wochen waren sehr schwierig, weil Orlando einfach gar keine Lust auf mich hatte. Und ja, da würde ich sagen, ist auch, wenn wir mal kurz zum Thema springen, Frust, tatsächlich mein persönlicher Frusthöhepunkt entstanden, weil ich tatsächlich wochenlang auch mit Orlando gar keinen Unterricht bekommen konnte, weil einfach gar kein Training möglich war. Deswegen betrifft mich das persönlich natürlich auch, das Thema Frust, wie viele andere. Und nach ein paar Wochen hat sich das aber gegeben und dann sind wir sehr gut zurechtgekommen. Und dann ist er mit zu mir nach Berlin gekommen.
Genau. Und ich habe das gleich bei Katrin in der Story gesehen, dass der Orlando jetzt seinen Menschen gefunden hat. Und als ich dann gesehen habe, das ist sogar um die Ecke, habe ich gesagt, wir müssen uns treffen. Und bin mit der Agatha, die damals mit mir Mitpraktikantin war, Orlando besuchen gefahren. Und seitdem sind wir beide in Kontakt.
Genau.
Genau, und haben dann beim Reitkunststammtisch immer noch mal wieder ein paar Projekte gehabt. Und ja, treffen uns einfach als Pferdemenschen auch und als kollegialen Austausch recht häufig. Und genau deswegen sind wir auch auf dieses Thema eben gekommen. Ja, bei psychologischen Themen, gerade was Frust ja auch ist, war natürlich Dani meine erste Anlaufstelle, als Ella einfach im Wachstum in ihren Pubertätsschüben so ein paar Spirenzchen gemacht hat und ich einfach wirklich auf die komplette Basis wieder zurückgeworfen wurde, aber halt auch noch vor Trainingsbeginn, also wirklich wir bleiben stehen, wenn ich Halt sage und wir laufen nicht einfach los oder die Hinterbeine, die können gerne ausschlagen, aber nicht in meine Richtung und all diese ganzen Sachen waren Thema jetzt gerade auch, weil bei mir einige private Umbrüche waren und sich einfach vieles neu geordnet hat und dementsprechend musste sich auch alles andere mit umordnen und da ist dann die Frustgrenze ganz schnell mal nicht so hoch gewesen wie sonst und ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte irgendwie lernen, mit Frust anders umzugehen, als ich bisher umgegangen bin, nämlich dann auch wütend zu werden und mehr Ruhe zu bewahren und zu überlegen, okay, gibt es aus dieser Frust auch irgendeinen Lerninhalt? Und genau, und dann bin ich mit Tani in den kollegialen Austausch gegangen und dann haben wir gesagt, lass uns doch eine Podcast-Folge dazu machen und jetzt sitzen wir hier.
Genau.
Dani, willst du noch mal kurz was zu deinem Werdegang erzählen? Weil du machst ja, du verknüpfst ja deine berufliche und akademische Laufbahn eben mit dem Pferdetraining zusammen. Magst du da noch mal was zu sagen?
Ja, also meinen Weg in die akademische Reitkunst habe ich sehr früh gefunden. Also das war, muss so 2009, 2008 vielleicht gewesen sein. Da war das wirklich noch sehr nischig am Markt und hatte damals ein sehr schwieriges Pferd, was durch andere Methoden, unter anderem durch mich, auch krank geritten wurde, krank gefüttert wurde. Und da hat mir die akademische Reitkunst sehr geholfen. Dann habe ich lange pausiert, weil ich den Tod von diesem Pferd sehr lange verarbeiten musste und bin dann durch das Praktikum bei Ben und Katrin wieder dazugekommen zu Orlando und biete seit 2021 Unterricht hier im Raum Berlin-Brandenburg an. Und tatsächlich mache ich so eine Art Hybrid zwischen einem systemischen Coaching und Reitunterricht. Also ich habe jetzt, der Schwerpunkt ist schon akademische Reitkunst und meine Kunden kommen auch zu mir, weil sie ein Pferd haben, was sie akademisch ausbilden wollen. Aber in der Regel bringen wir ja alle unsere Themen mit ans Pferd und ich würde sagen, dass Frust eines der meisten Themen ist, die mir da so begegnen und wir können einfach die Qualität der gemeinsamen Zeit extrem verbessern, unabhängig davon, wie jetzt eine besondere Trainingsmethode so läuft, wenn wir einfach unseren Umgang mit dem Pferd positiver umdeuten. Und dafür ist eben diese systemische Ausbildung ganz gut geeignet, weil unabhängig jetzt mal von konkreten Methoden oder der Historie von der systemischen Therapie ist die systemische Haltung eigentlich die Hauptmethode des Ganzen und die ist sehr ressourcenorientiert, sehr wertschätzend, sehr auf Augenhöhe und schult eben auch die Empathie Richtung Pferd jetzt in meinem Fall. Und das hilft sehr vielen Schülern eben, sich nicht nur auf die konkreten Methoden oder Hilfen oder Ergebnisse zu konzentrieren, sondern wirklich zu gucken, wie gehe ich mit meinem Pferd oder mit Gefühlen, die im Umgang mit meinem Pferd hochkommen, um. Und damit kommt man so ein bisschen weg von einem gewissen Perfektionismus, der ja in unserer Gesellschaft dann doch oft vorherrscht, dass man vielleicht auch durch Social Media schöne Bilder, schöne Videos, gewisse Ziele im Kopf hat, wie es aussehen müsste. Und die Realität weicht dann doch oft ab. Und dann hilft es einfach, eine solide innere Basis zu haben.
Ja, du hast einen bestimmten Punkt schon angesprochen, wo ich gemerkt habe, dass es so mein erstes Learning über Frust ist tatsächlich das Verständnis. Mhm. Ne, also, dass zum Beispiel habe ich dann irgendwann mich noch ein bisschen mehr auch in die Sinnesorgane der Pferde eingelesen und auch durch meine Physiotherapieausbildung noch mehr darüber gelernt. Und ich konnte ganz, ganz viele Verhaltensweisen, die mich zur Frust gebracht haben, bei meinem Pferd einfach auch besser verstehen und Frust kam gar nicht mehr so auf. Mhm. Na, also das war so ein Punkt, der mir zum Beispiel sehr gut geholfen hat. Ist es auch für dich ein Punkt, wo du sagst, Frust kann sich über Verständnis auch wieder abbauen?
Sicherlich. Also das ist, glaube ich, auch in jeder Konflikttheorie, in jeder Konfliktmediation ja der erste Schritt, dass man versucht, das Gegenüber und die Erlebenswelt des Gegenübers zu verstehen. Und da ist die Studienlage ganz, ganz klar, dass sobald man die Motivation des anderen für ein bestimmtes Verhalten, was Wut oder andere negative Emotionen auslöst, versteht, dass dann einfach eine andere Basis für eine Konfliktlösung auch möglich ist.
Ja. Super. Ich möchte gerne nochmal auf mein Praxisbeispiel eingehen, dass wir das mal ein bisschen analysieren und mal schauen, was man daraus auch mitnehmen kann. Und zwar habe ich ja als Trainerin gefühlt, rein theoretisch müsste ich es mir nicht machen, ich mache mir aber Druck, auch eben diesen Performance-Druck, den du angesprochen hattest. Und ist natürlich für einen Trainer logisch, dass wir immer wieder auch die Basis schulen müssen. 90% der Arbeit besteht aus Basisarbeit. Wir machen kleine Momente, aber wenn man dann sozusagen noch unter die Basis fällt, würde ich sagen, ist es ja oft eine Frustrationsgrenze. Und da haben wir da ist mir was hängen geblieben über unseren Austausch, was mich nachhaltig auch geprägt hat. Und zwar hast du ein cooles Beispiel genannt und ich würde dich bitten, gleich das nochmal zu ergänzen. Ich erzähle es, du musst dich nicht daran erinnern. Ich habe es noch im Kopf. Du darfst es gerne ergänzen, wenn ich es vielleicht auch anders verstanden habe, wie du es meintest. Mhm. Und zwar ist das, du hast erzählt, dass es ganz logisch ist, dass es für das Pferd keinen Unterschied macht, ob wir jetzt gerade Hufe geben, üben, stehen bleiben üben oder ob wir jetzt gerade vielleicht eine Traversale erarbeiten. Und das ist für mich tatsächlich hängen geblieben. Und da muss ich sagen, da hat sich dann auch mein Training und mein Umgang mit dem Pferd auch nochmal stark verändert, weil für die Pferde ist der Lerninhalt ja sekundär. Und das ist ja für uns, wir haben hier die Ausbildungsleiter im Kopf. Wir haben, okay, das ist jetzt Basis, das ist jetzt Horsemanship, das ist jetzt noch Unterbasis. Das ist ja auch wieder so eine Einkategorisierung, die wir Menschen vornehmen, worauf wir die Leistung setzen. Und wenn das nicht eintritt, dann entsteht Frust. Und ich fand es so schön und so locker, mit dir darüber zu sprechen, zu sagen, okay, wir können uns auch mit einem Keks total über Hufe geben freuen und wir können daraus eine Party machen und wir können sagen, wow, das ist toll und super und das jeden Tag aufs Neue, anstatt immer zu gucken, okay, wo sind wir jetzt gerade und wir müssten eigentlich da und da sein und hier und da und magst du das noch ergänzen?
Da kann ich mich tatsächlich sogar noch dran erinnern, manchmal denke ich so, habe ich schlaue Sachen gesagt, kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Nee, aber das weiß ich tatsächlich noch. Also vielleicht einmal so zur Begriffsklärung ist vielleicht an der Stelle ganz gut, was überhaupt Frust ist.
Ja, das ist auch nochmal, können wir auch nochmal einschieben.
Also Frust entsteht, wenn unfreiwillig eine Abweichung entsteht zu einem Wunsch oder einer Erwartung und das Ergebnis eben unfreiwillig davon abweicht. Und da sind wir eigentlich schon am Punkt, dass wir als Menschen einfach Wünsche oder Erwartungen erstmal formen können, was nach heutigem Wissensstand, muss nicht so sein, aber was wir heutzutage so annehmen, einfach Pferde gar nicht haben, so in der Dimension. Also die können gar nicht in der Zukunft so weit vorausdenken oder abstrakte Konstrukte von der Zukunft haben. Das heißt, sie sind immer irgendwie im Moment. Und wir haben aber eine Vorstellung, wie die Zukunft aussehen soll oder wo wir uns gerade auf einem Zeitstrahl befinden. Und da sind wir ja schon in einer Abweichung, die du auch vorhin angesprochen hast, dass Pferde einfach eine andere Erlebniswelt haben. Und genau, dass für das Pferd aus meiner Sicht einfach überhaupt gar keinen Unterschied macht, mit was für einer Aufgabe du an es herantrittst. Wir haben das kategorisiert in irgendwie Basis Lektionen wie Hufe geben. Wir haben es kategorisiert in akademische Reitkunst, in Springen, Distanzreiten, was auch immer. Und für das Pferd ist es einfach irgendein Zusammensein mit so einem zweibeinigen, seltsamen Affen, der irgendwas von einem will. Und jetzt hattest du vorhin auch erwähnt, dass du privat einfach einige Umbrüche hattest. Und ich würde auch gar nicht ausschließen, dass dieses Zurückführen zur, nenne ich es auch mal, Basis von Ella, deiner Stute, vielleicht auch einfach eine Reaktion auf deinen inneren Gemütszustand war. Also durchaus in einer anderen Kategorisierung, nämlich die vom Pferd, durchaus Sinn gemacht hat in der Kommunikation und das einfach dran war, was immer sie damit ausdrücken wollte. Und ob ich jetzt mit mich mit dem Thema Hufe geben beschäftige oder mit einer Traversale, ist ja für das Pferd in kein System einordnenbar. Und ich glaube auch, ich würde mal so weit gehen, du hattest eben gesagt, das Pferd sieht das als sekundär. Ich würde mal sagen, das Pferd sieht es überhaupt nicht, sondern macht einfach, weil es uns irgendwie einen Gefallen tun will und merkt, wir freuen uns drüber und es soll irgendwie das machen. Und vielleicht kriegt es irgendwann ein gutes Körpergefühl und hat auch Lust, es zu machen. Aber ob es jetzt mehr Lust dazu hat oder Hufe zu geben, das wissen wir ja eigentlich gar nicht. Wenn das für das Pferd dann dran ist, um nochmal was anderes zu üben oder sich in einer Kommunikation neu aufzustellen, dann ist es eben ein Gegenvorschlag vom Pferd, so würde ich es mal nennen. Und das ist dann eben die Abweichung von der Erwartung, die wir hatten, oder in dem Fall du, korrigier mich, aber ich würde mal annehmen, dass deine Erwartung war, dass ihr jetzt an einem gewissen Punkt in eurer Interaktion, in eurer Arbeit wart, wo eigentlich dann andere Themen, zum Beispiel Reiten oder fortgeschrittene Lektionen dran waren. Und dann sagt Ella, ach, du, übrigens, lass uns mal wieder darüber reden. Ja.
Und im alten Wertesystem ist das natürlich auch, was jetzt dieses, ich möchte gerade auf die Dominanztheorie drauf hinaus, die ja wirklich sehr überholt ist, aber was ja tatsächlich in vielen, vielen, vielen Köpfen noch drin ist, wo ja wissenschaftlich ganz, ganz viele Gegenstudien mittlerweile da sind, dass dieses Dominanzthema eben gar nicht reell stattfindet und tatsächlich noch mehr Ängste eigentlich aufbaut. Und worauf ich hinaus wollte, war einfach, dass für mich das auch immer noch so eine Rolle spielt, weil ich einfach in meiner Kindheit so geprägt wurde. Also ich habe ganz klassisch zum Beispiel in einer Reitschule reiten gelernt, bin dann ein paar Turniere gestartet, habe meine Reitabzeichen gemacht. Und ich würde behaupten, dass es in dem Rahmen, was ich auch heute an Reitschulen sehe, schon auch gut war, weil wir haben sehr viel auch drumherum gelernt. Also wir mussten auch in Reitstunden zum Beispiel Lederpflege machen. Wir mussten Hufpflege wurde ganz aktiv beigebracht und zum Beispiel Pferde auf die Wiese führen und wieder runterführen war auch immer mit Thema. Das heißt, ich glaube, ich habe da schon so vollumfänglich gelernt, aber ich habe auch die Gerte zum Beispiel zwischen die Schulterblättern geklemmt bekommen und. Ne? Also so eine richtig mit Zwang und Druck und Pferd verarscht dich. Mhm. So eine Glaubenssätze, die sich, wenn du die in der Kindheit hast, also die kindheitliche Prägung ist ja auch sehr dominant. Und und da ist natürlich auch immer dann der leise kleine Mann mit im Ohr, würde ich ihn jetzt mal nennen, der einem dann sagt, so, das muss jetzt funktionieren und das, das darf jetzt einfach auch nicht Thema sein. Das muss das Pferd jetzt gelernt haben. Ja. Und wie du schon sagtest, vielleicht, es gibt ja so viele Faktoren, warum das gerade Thema war bei uns.
Genau, und wenn du das in die Dominanztheorie da einordnest, dann hat es ja auch eine persönliche Komponente. In dem Moment, wo Ella keine Hufe mehr gibt oder irgendwie dir den Huf zeigt oder so, dann hat das ja einen Drohmoment und dann ist es was gegen dich Gerichtetes und dann ist es was, wogegen du dich behaupten musst und sofort in diese Theorie zurückfällst und sagst, okay, das ist verboten, das hatten wir doch schon und so weiter. Ist möglicherweise in einigen Fällen auch die Wahrheit. Also die Wahrheit ist ja irgendwo immer ein Kontinuum. Es kann alles sein und es kann auch sein, dass vielleicht tatsächlich ein hierarchisches Thema da ist. Aber es kann eben auch wirklich sein, dass sie auf was in eurer Beziehung reagiert, dass sie mit dem Thema einfach noch nicht abgeschlossen hat, dass sie einfach fand, dass das nochmal dran ist, was auch immer. Also es gibt einfach viel mehr Erklärungsansätze dafür als nur dieses eine Thema. Und das ist so ein bisschen das, was ich vorhin versucht habe zu erklären mit meiner Arbeit. Es kommt halt auch immer ein bisschen darauf an, welche Erklärungstheorie wählen wir für uns, damit es uns besser geht. Weil die Wahrheit werden wir eh nicht finden. Wir können das Pferd nicht fragen. Und ich kann jetzt diese Situation so interpretieren, dass ich das sozusagen persönlich nehme als Angriff für mich. Damit werde ich mich hundertprozentig schlecht fühlen. Oder ich nehme es einfach an als das, was es ist. Ein situatives Ereignis, was wahrscheinlich auch wieder weggehen wird. Oder eine Herausforderung, ein Prozess und gehe damit um. Und nehme es einfach nicht persönlich, sondern als das an, was es einfach ist. Eine Art von Kommunikation.
Ja, oder auch eine Information. Ne?
Also, eine Information.
Genau, ja. Worauf ich dann reagieren kann. Und das ist wählbar, wie du schon sagtest. Was ich auch nochmal spannend finde, ist, was mich zum Beispiel jetzt auch das letzte Jahr geprägt hat, ganz arg ist, dass Wahrheit etwas auch mit Wahrnehmung zu tun hat. Und wir haben uns vorher schon so ein bisschen auf unserer Couch unterhalten. Dani ist heute schon den ganzen Tag hier. Wir haben auch außerhalb vom Podcast aufnehmen einfach auch eine schöne Zeit heute zusammen verbracht. Und was wir da nochmal gesprochen haben, fand ich auch ganz spannend. Ich hatte mitgenommen aus meinem Werdegang so ein bisschen, Wahrheit hat eben etwas mit Wahrnehmung zu tun. Und da hast du es nochmal systemisch auch nochmal aufgeschlüsselt. Magst du das vielleicht nochmal wiederholen für die Zuhörer?
Genau, also jede Psychologierichtung oder auch Therapierichtung hat so einen theoretischen Unterbau. Und bei der systemischen Theorie und Therapie basiert vieles auf der Annahme, dass wir die Welt konstruktivistisch konstruieren. Also es nennt sich Konstruktivismus. Und das sagt einfach aus, dass die Realität für jeden Menschen anders konstruiert wird. Also wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen gemacht, sind alle unterschiedlich sozialisiert. Und deswegen nehmen wir die sogenannte Realität einfach anders wahr und konstruieren uns unser Weltbild. Und diese Weltbilder sind ähnlicher, je ähnlicher die Umweltfaktoren sind, also in einer Subgruppe, in einer Subkultur, in einer Kultur ähneln sich diese Weltbilder. Aber trotzdem nimmt jeder ein und dieselbe Situation irgendwie anders wahr. Und da sind wir bei dem Punkt, Wahrheit hat mit Wahrnehmung zu tun. Man hat seine individuelle Wahrheit, die man eben wahrnimmt. Im Systemischen wäre es eben konstruiert, Konstruktivismus, ohne dass das irgendwie wertend wäre oder so. Das heißt einfach so.
Mhm. Ja, super, super spannend. Und wenn man da dann mal einhergeht, sprechen wir jetzt von Menschen. Und ich will hier nochmal betonen, dass Pferde auf ganz vielen Ebenen eine komplett andere Wahrnehmungswelt auch haben. Und da sich automatisch einfach Konflikte einspielen. Und das auch erstmal per se, auch ein Konflikt nichts Negatives per se heißen muss, sondern auch das ist dann, ja, magst du es vielleicht einfach nochmal für dich ausdrücken, was ein Konflikt eigentlich auch für Informationen dabei hat oder was er für dich ist?
Gute Frage. Ich mag den Begriff eigentlich schon gar nicht so im Zusammenhang mit Pferden, weil ich das mittlerweile gar nicht mehr so, also ich nehme kaum noch Konflikte wahr im Umgang mit Pferden. Wie du vorhin gesagt hast, es sind eigentlich Informationen, die ausgetauscht werden. Und ich habe auch mittlerweile ein ganz großes Problem, wenn jemand von renitenten oder störrischen Pferden oder so spricht, weil ich habe eigentlich noch kein Pferd erlebt, was das aus Boshaftigkeit macht. Das ist ein bisschen so, wie man in der schwarzen Pädagogik von schwierigen Kindern oder so gesprochen hat. Also es sind Reaktionen auf eine Umwelt und bei Pferden sind es ganz oft Schmerzen oder einfach falsche Anforderungen, die an das Pferd gestellt werden. Und deswegen sind es letztendlich Aussagen, was das Pferd über sich selbst oder über die Beziehung zum Menschen trifft. Ja. Und ob ich das als Konflikt wahrnehme oder nicht, kann ich ja selbst entscheiden und ich nehme es eher als Information wahr.
Mhm, ja, und es passt ja auch, wenn du die Information hast. Also man kommt ja zwangsläufig auch mal in Momente, da überschätzt man das, was man vielleicht hat, oder man nimmt die komplette Umwelt, die das Pferd gerade hat, auch nicht im Gänze wahr, was ja auch nicht schlimm ist. Also wir leben ja, wir müssen ja auch nicht dauerhaft alles wahrnehmen, was das Pferd gerade braucht oder sonst irgendwas. Das heißt, wir kommen automatisch mal an Momente, die schwieriger sind oder herausfordernder sind. Und wenn man dann eben diese Emotionen so ein bisschen runterfährt, ne, und dann einfach schaut, okay, nehme ich jetzt mal ein Beispiel. Ella geht eigentlich ganz gut in den Pferdehänger. So, und dann schießt sie aber oft, wenn sie drin ist, so nach einer halben Sekunde plötzlich wieder raus. Mhm. Und das haben wir eine ganze Zeit lang, habe ich gedacht, ich muss das irgendwie lösen, indem ich sie dann immer wieder reinschicke. Immer wieder rein und immer wieder raus und ja, ihr auch einfach immer wieder diesen Stress zumute. Und das Einzige, was passiert ist, ist halt, dass der Cortisolspiegel, also der Stress, einfach nur höher wurde.
Ja.
So, was habe ich gemacht, um das zu lösen? Und ich habe es jetzt am Sonntag, bin ich sie gefahren und tatsächlich hat es sich gelöst. Mhm. Ich habe den Hänger einfach öfter mit an den Stall gebracht, habe alleine schon, wenn sie ohne Aufregung zur Rampe gegangen ist, das Training beendet und habe den Hänger wieder mitgenommen.
Ja.
So, und habe so richtig kleinschrittig angefangen, ohne das Ziel erstmal zu haben, überhaupt, dass sie im Hänger ist, sondern erstmal nur das Grundziel, dass sie nicht schon die Nüstern bläht, wenn sie den Hänger sieht. Das war erstmal nur mein Ziel. Und worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich selber mich immer wieder oder uns immer wieder in Situationen gebracht habe, wo die Frustrationsgrenze dann auch erreicht wurde.
Ja.
Und das ist ja vielleicht auch nochmal so ein Punkt, da kann man auch drüber nachdenken, bringe ich einfach mein Pferd und mich immer wieder an diese Frustgrenzen oder kann ich das auch anders aufbauen?
Ja, also das würde ich sagen, ist was, was ich im Unterricht sehr, sehr oft habe. Also dieses Thema gewinnen müssen ist halt im Mainstream oder wie wir auch mit Pferden aufgewachsen sind oder erzogen wurden, immer noch sehr drin. Also auch das Thema, wie lange lasse ich mein Pferd eigentlich gucken, wenn irgendwo äußere Reize sind. Ich sage mittlerweile so lange, wie das Pferd gucken möchte, weil ich habe nichts davon, wenn das Pferd die ganze Zeit abgelenkt ist. Und wenn das für das Pferd gerade eine wichtige Information ist, dann ist das in Ordnung, wenn es sich das erstmal anguckt. Und wir überschätzen in der Regel auch die Dauer des Guckens. Also das dauert vielleicht eine halbe Minute und dann ist das Pferd wieder da. Genau, aber zu deinem Hängerbeispiel wäre ich voll bei dir. Also man unterschätzt einfach auch diese Cortisolspirale, die da entsteht. Und Lernen kann unter Cortisol nicht stattfinden.
Genau.
Und Lernen findet unter einem entspannten Organismus statt und nicht unter einem aufgebrachten Flucht- oder Kampforganismus statt, das einfach mit Hormonen vollgepumpt ist. Und im Unterricht ist es halt oft so, dass das Pferd signalisiert, das reicht mir jetzt durch zum Beispiel Gucken oder durch andere Zeichen, die vielleicht als Unart wahrgenommen werden. Und ich bin halt jemand, der dann sagt, okay, ich glaube, es ist genug. Oder wie du sagst, mit dem Hänger, das Ziel ist gar nicht mehr drauf zu gehen, sondern einfach erstmal ein stressfreier Umgang im Zusammensein mit dem Hängertraining. Ne? Also da bin ich auch mittlerweile von weggekommen, dieses den eigenen Willen durchsetzen, sondern gucken, was ist das Tempo des Pferdes. Und am Ende gewinnen damit beide. Man hat nur vielleicht möglicherweise einen anderen Zeitstrahl dahinter. Meistens überschätzt man aber auch diese Lernkurve, man denkt, es wird ewig dauern, aber am Ende spart man sich einfach wahnsinnig viel Stress dadurch.
Ja, und was man ja auch da nochmal sagen darf, es gibt auch die exponentielle Kurve, die dann stattfindet.
Ja. Ne?
Also das heißt, wenn du so ein paar Vertrauensboni hast, umso mehr du davon hast, sozusagen jetzt mal ganz plastisch gesprochen, umso exponentieller kann Lernen und Wachstum später stattfinden.
Genau.
Das heißt, du im Grunde genommen ist es, wie du bereitest deinen Acker einfach optimal vor, dass da was wachsen kann. Und dass diese exponentielle Lernkurve, die darf man aber auch erstmal erfahren. Ne? Und oft ist es ja so, dass die Menschen, denen fehlt einfach der Erfahrungswert, denen fehlt auch vielleicht gewisse Bildung dahinter. Das, da darf man ja auch erstmal hinkommen. Und da muss man ja auch nicht sein, nur weil man ein Pferd hat. Aber dieser Weg, der darf gegangen werden.
Ja, und der darf auch ausprobiert werden.
Ja.
Also was ich häufig erlebe, ist so ein, aber wenn ich das jetzt einmal durchgehen lasse, dann wächst mir das Pferd über den Kopf. Das habe ich noch nie erlebt. Selbst man kann alles ausprobieren und wenn man dann merkt, das Pferd zeigt dieses Verhalten immer mehr und man kommt irgendwie in eine Sackgasse, wo man selber gar nicht mehr zu seinen eigenen Bedürfnissen kommt, dann kann man dieses Verhalten auch immer wieder zurückschrauben. Also dieses, dann hat das Pferd das gelernt und dann geht es nicht mehr weg, dann wäre ja unser ganzer Job obsolet, weil wir in der Regel mit Pferden arbeiten, die was ganz anderes gelernt haben, als was wir dann nachher wieder auftrainieren. Das heißt, alles ist reversibel.
Ja.
So, und deswegen kann ich auch Sachen ausprobieren.
Ja, ja. Mut zum Experiment. Und da möchte ich auch nochmal auf die Folge mit dem Ralf Frese und mir verweisen. Wir haben uns drüber unterhalten zwischen Sicherheit und Entfaltung. Da sind auch nochmal zwischen zwei Trainern ist da so ein Austausch stattgefunden, wo genau dieser rote Faden plus aber die Erfahrungswerte plus Experimente auch nochmal besprochen werden. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Für mich stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, ob wir zum Schluss nochmal auf so typische Glaubenssätze eingehen, die auch eigentlich schon im, wie wir jetzt schon gesagt haben, der wir müssen uns durchsetzen zum Beispiel, ist ja so ein typischer Glaubenssatz, der ja oft in Frustration auch endet. Mhm. Fällt dir da noch einer ein? Mhm, also, oder wollen wir erstmal kurz Glaubenssätze einmal definieren?
ja, Glaubenssätze sind so eine Art innere Leitlinie, die sich normalerweise in der Kindheit ausprägen, durch unsere Erziehung, durch unsere Umwelt. Und die Glaubenssätze charakterisieren sich dadurch, dass sie sehr rigide sind und sich nicht an Situationen anpassen, sondern wie so innere Leitlinien uns durchs Leben führen und nicht sich auf Situationen individuell anpassen lassen. Mhm. Und in unserer Gesellschaft sind das eben ganz häufig leistungsbasierte Glaubenssätze. Also nur wenn ich leiste, bin ich liebenswert. Nur wenn ich leiste, bin ich was wert. Nur wenn ich bestimmten Erwartungen erfülle und so weiter. Also diese Ketten sind oder diese Sätze sind individuell formulierbar.
Und das, was halt in der Pferdewelt oft passiert, ist, dass das mit an ein Wesen herangetragen wird, was auch diese Glaubenssätze natürlich nicht mittragen kann, aber es oft mitträgt. Und da haben wir uns jetzt schon ein bisschen drüber unterhalten, aber gibt es da für dich nochmal einen Glaubenssatz, den du auch in deiner Trainerwelt auch oft hörst?
Also für mich ist Leistung einfach ein ganz, ganz großer Glaubenssatz, der immer mit durchklingt. Also was ist denn, wenn ich jetzt nicht wenn ich nicht die Leistung erbringe oder das Pferd nicht die Leistung erbringe. Wie jemand Leistung definiert, ist natürlich unterschiedlich, aber es ist eine ganz konkrete Erwartung an ein Ergebnis da. Und ich hatte mir im Vorfeld nach unserem Gespräch, hatte ich mir auch nochmal so Gedanken gemacht und dabei ist mir auch nochmal bewusst geworden, wenn wir uns so unser Haustierspektrum mal angucken, Hund, Katze, Maus, Goldfisch und Pferd, dann sind eigentlich alle unsere Haustiere dafür da, süß zu sein, zu fressen und zu kacken. Und das Pferd ist das Einzige, was mir jetzt zumindest eingefallen
ist. Vielleicht Esel und Muli noch ein bisschen.
Ja, die müssen dann aber vielleicht eher arbeiten. Aber das Pferd ist das einzige Haustier, was neben diesen Funktionen irgendwie uns ein gutes Gefühl zu geben, halt auch noch eine Hobbyfunktion hat. Das heißt, es ist eine Leinwand für unsere Erwartungen. Das macht es schon prädestiniert für Frust. Und das muss man sich mal wirklich klar machen, dass dieses Pferd in einem anderen Körper steckt, aber eigentlich auch ein Hund sein könnte. Und auf meinen Hund möchte ich mich nicht draufsetzen und einen Wanderritt machen. Und mit meinem Hund möchte ich nicht irgendwelche gymnastischen Verrenkungen machen. Und mit meinem Hund möchte ich nicht über irgendwelche Hindernisse springen, in der Regel. Ja? Das heißt, das Pferd hat durch so ein universelles Glücksspiel, wird es zu einem Menschen zugeordnet, der ganz konkrete Vorstellungen hat, was dieses Pferd erbringen muss. Und ich würde mal sagen, so diese so eine Grundlinie, die vielleicht jedes Pferd bei irgendeinem Menschen bringen soll, ist vielleicht ins Gelände zu gehen. Das heißt, es soll sich nicht erschrecken und nicht durchgehen und so, das sollte jedes Pferd erfüllen. Und dann wird das noch draufgesetzt, dann soll es vielleicht noch auf dem Platz und soll auch nicht so doof sein und irgendwie auch mitdenken und brav sein und in der Herde kompatibel sein und dann soll es vielleicht, wenn ich jetzt springen möchte, dann soll es gut springen. Wenn ich Western reiten möchte, dann soll es besonders beweglich sein, was auch immer. Und wenn man sich mal anguckt, was so ein einzelnes Individuum eigentlich leisten kann, was ja auch persönliche Talente vielleicht mitbringt, was das für ein Glücksspiel ist, überhaupt ein Pferd zu finden, was diese Erwartungen überhaupt erfüllen kann. Und ich bin mittlerweile auch dazu übergegangen, wenn jetzt eine Schülerin ja in der Regel kommt und sagt, mein Pferd kann das und das nicht, nicht mehr am Problem wirklich zu arbeiten, sondern wirklich auch erstmal ein Stück weit anzunehmen. Ein Pferd muss nicht alles können. Es ist einfach eine völlig utopische Erwartungshaltung. Und wie wir vorhin schon besprochen haben, man kennt die Ursache nicht genau. Ne? Und deswegen gerade dieser Leistungsglaubenssatz, um da mal den Bogen zurückzuschlagen, wenn man jetzt aufgrund seiner persönlichen Präferenz, ich möchte jetzt akademische Reitkunst machen und das ist jetzt dran, diese Erwartung hat ans Pferd, wie realistisch ist es, dass das Pferd mit unterschiedlichen Gesundheitszuständen, mit unterschiedlichen Stimmungen, mit unterschiedlichen Talenten und vielleicht auch Interessen und auch einer sich verändernden Umwelt des Pferdes. Du hast jetzt gerade einen Stallwechsel gehabt, Ella ist wahrscheinlich jetzt mit sozialen Themen beschäftigt. Wie realistisch ist es, dass dieses Pferd dem immer folgen kann und wie viel Glück die meisten von uns haben, dass überhaupt die Pferde versuchen, es uns irgendwie recht zu machen.
Ja.
Und ich finde, damit kann man irgendwie schon viel durchbrechen, wenn man sich das einmal klar macht, was man da eigentlich verlangt von dem Pferd.
Ja.
Und Pferde kennen diesen Leistungsglaubenssatz nicht. Denen ist das völlig egal.
Ja. Was ich auch noch mal kurz ansprechen möchte, danke dir auf jeden Fall für die ausführliche Erläuterung. Wo ich diesen Leistungsgedanken mittlerweile aber sehe, ist nicht nur in der Sportreiterszene, wo man halt tatsächlich einen Wettbewerb auch ausübt, Ich sehe es tatsächlich auch in der Gesunderhaltung.
Absolut, ja.
Ja, also was da mittlerweile auch los ist, zum Beispiel musste ich letztens mal einer Schülerin sagen, die war so in ihren Konstrukten drin, einfach dein Pferd ist dein Pferd und nicht dein Patient. Mhm. Ne? Und das war so, also da kamen ja auch die Tränen, weil ich so gemerkt habe, dass es zu einem Patienten geworden ist, dass dieses, dass der Druck und dann eben aber auch der Frust, wenn das Pferd halt wirklich krank ist und auch vielleicht chronische Themen hat, vom Körperbau vielleicht auch nicht das erfüllen kann, kein Reitpferd sein kann zum Beispiel, das Hobby wird komplett neu definiert, das ist vielleicht auch kein Hobby, wird zum Patienten.
Ja.
Und da dann auch die Freude zu behalten, trotz dessen, dass du ein Pferd hast, was in deiner Verantwortung steht. Ich glaube, das kann hart sein.
Absolut. Ja, ja. Also gerade bei gesundheitlichen Themen ist das Thema Frust natürlich sehr fremdbestimmt. Und ja, trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, eine gewisse geistige Flexibilität beizubehalten und eben das noch aus der Situation rauszuholen, was möglich ist. Aber nichtsdestotrotz, bei gesundheitlichen Themen hat man halt immer diesen Mental Load, dass man halt in so einer Sorgenschleife sich auch befindet und diese Verantwortung trägt, was mit hohen Kosten verbunden ist. Also da, das verstehe ich schon, dass das natürlich zu großen Belastungen auch führt. Ja. Aber das ist völlig recht. Also man muss sich da auch ein Stück weit von distanzieren können.
Magst du da, ich weiß, dass du ja ein persönliches Thema noch hast, magst du das kurz, dass es ein bisschen praktischer wird, auch nochmal da erzählen, was mit Orlando war, als er in Berlin angekommen
ist? Ja, Orlando hat mich frusttechnisch wirklich gut geschult. Orlando kam vom Hänger, Pumper gesund und ist leider innerhalb der ersten Woche sehr, sehr schwer verunglückt in dem Stall, wo er angekommen ist, aufgrund eines Organisationsmanagement-Themas dort. Und hat sich ein Muskel in der gespannsigen Konstruktion im Hinterbein abgerissen. Und zu der Zeit war nicht klar, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich hatte Orlando natürlich auch mit einem Hintergedanken, also neben der emotionalen Komponente, auch mit einem Hintergedanken in Richtung Training und Visitenkarte, kennst das ja auch, ne? Man braucht irgendwie irgendeine Art von Aushängeschild, dass man Bildmaterial machen kann, um eben
sein... Ja, nicht nur das, auch einfach ein Pferd, mit dem du deine eigenen Erfahrungen...
Genau, und sich weiterentwickeln kann, aber irgendwie eine Arbeitsprobe auch abgeben, dass es sichtbar wird
für Klienten. Ja.
Genau. Und das war natürlich die Erwartungshaltung auch irgendwie mit Orlando, der ja schon ein bisschen was konnte und wo man eben nicht beim Urschleim anfangen muss. Und plötzlich steht da ein Pferd, was einfach sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Und die Verletzung an sich ist an sich reversibel, aber wenn man ein 17-jähriges Pferd ein paar Monate hinstellt und nicht bewegen kann, dann entstehen da einfach Kollateralschäden und die habe ich auch immer noch. Also er ist nicht so wie vorher geworden, es sind einfach jetzt... Arthrosen entstanden, die vorher wahrscheinlich nicht da waren. Es sind Stoffwechselerkrankungen, Lungenthemen, einfach aufgrund dieser Haltungsbedingungen, aus denen ich nicht rauskam. Und ja, das ist jetzt einfach das neue Setup, unter dem wir operieren. Und das ist jetzt rückblickend irgendwie einfacher, aber das war natürlich ein Riesenthema, sich mit dieser neuen Situation auch zu arrangieren. Und aufgrund der kostenintensiven Pferdehaltung kann man auch nicht einfach sagen, okay, dann stelle ich noch ein zweites Pferd dazu. In der Regel, gerade wenn man im Pensionsstall untergekommen ist und die Pferde nicht hinterm Haus hat, dann kann man auch nicht einfach sagen, okay, dann stehst du da auf der Wiese und bist glücklich und dann hole ich mir ein anderes Pferd, mit dem ich das dann arbeiten kann. Sondern das ist dann dein Arbeitsmaterial sozusagen und dann muss man das Beste daraus machen.
Ja.
Ja.
Genau. Ja, das ist nicht einfach und ich habe das mit meinem ersten Pferd ja auch durch. Ich habe den ja gekauft und wir waren auch zusammen und haben unsere Wanderschaft gemacht und das war wunderschön. Und als ich ihn dann nach Deutschland geholt habe, kam halt auch Arthrose und Spatt zum Vorschein. Wahrscheinlich auch war das ein bisschen in Andalusien gedeckelt durch die warmen klimatischen Verhältnisse, dass es da nicht aufgefallen ist. Ich hatte jetzt auch keine Ankaufsuntersuchung gemacht, weil das tatsächlich auch nichts geändert hätte. Also es war einfach das Pferd für mich. Und ich bin auch nach wie vor glücklich, dass ich diesen Weg gegangen bin. Aber als wir dann in Deutschland waren und diese ganzen Thematiken hatten und ich eben nicht mehr jeden Tag bei ihm war, wurde das Ganze ganz schnell anders. Und was jetzt zum Beispiel auch zum Frust geführt hat, auch sogar bei meinem Mann, ist, dass die Ella haben wir mit anderthalb gekauft und war eigentlich so Jungpferd und ist erstmal jetzt gesund. Mhm. Und naja, sie hat auch Auffälligkeiten in der Halswirbelsäule, wo ein Thema ist, dass ich seit 2021 auch mit mir trage und immer wieder neue Schichten zum Vorschein kommen, wo ich auch immer wieder klinisch abklären muss und wo sie auch recht viele Behandlungskosten jetzt auf osteopathischer und physiotherapeutischer Sicht schon brauchte. Und es war auch ein Grund, warum ich selber die Physiotherapie-Ausbildung angefangen habe, weil ich ja auch immer wieder an diesen Frustrationspunkt kam, keine direkte Diagnostik zu haben. Das kann einen auch ganz schön mürbe machen. So, und ich würde gerne einfach nochmal, bevor wir uns in solchen Beispielen verlieren, auch nochmal mit dir drauf eingehen, ob du ganz praktische Tipps hast, wie man Frust erstmal erkennen kann, wie man vielleicht auch zum Ursprung kommen kann und wie man damit entweder leben kann oder sogar es verändern kann.
Oho, ganz schön viel.
Vielleicht einfach praktisch und einfach gedacht.
Genau, also ich denke, Frust erleben kennen wir alle. Das ist einfach ein unangenehmes Gefühl der Hilflosigkeit und ja, dass man einfach ganz deutlich spürt, ich habe mir das anders vorgestellt und jetzt hatte das Leben irgendwie andere Pläne. Die Pferdewelt, wie du es gerade beschrieben hast, scheint da irgendwie auch ein gewisser Katalysator zu sein. Also es ist einfach eine Welt, wo Frust sehr schnell auftreten kann. Es steht einfach auch viel auf dem Spiel, wie du gerade angesprochen hast, mit Behandlungskosten oder auch die Pläne, die man mit so einem Pferd hat, die sind einfach sehr intensiv und deswegen hat man auch viel zu verlieren. Ja, also das Erkennen, denke ich, fällt uns relativ einfach. Was war das Nächste, was wir dann tun müssen?
Wir hatten Erkennen, Ursprung.
Ja, genau, Ursprung hatten wir ja schon gesagt. Also es ist die Abweichung, unfreiwillige Abweichung von Erwartung und Ergebnis. Und Umgang damit hat man natürlich zwei Möglichkeiten. Also wir haben zwei Komponenten. Wir haben einmal die Erwartung auf der einen Seite und das Ergebnis auf der anderen Seite. Und was ich beobachte, da kannst du vielleicht auch sagen, wie so deine Erfahrung oder auch deine Beobachtung als Trainerin ist, dass einfach viel am Ergebnis rumgeschraubt wird. Also dass wirklich versucht wird, durch Therapien, Trainingsmethoden oder Hilfsmittel zu versuchen, das Ergebnis zu verändern. Also wir nehmen zum Beispiel jetzt das Hängerbeispiel mit Ella. Nehmen wir mal an, die geht gar nicht auf den Hänger, dann wäre so der nächste Schritt vielleicht, wenn man jetzt Laie wäre, sich einen Trainer zu holen, Horsemanship und das Pferd da drauf zu bekommen und daran zu gewöhnen, dass das Problem einfach nicht mehr besteht. Wenn man jetzt irgendwie ein gesundheitliches Thema hat, bestimmte Dienstleister, Tierärzte, Osteopathen, was auch immer. Und ansonsten natürlich in der Trainerwelt wird ja viel versprochen, wie man so bestimmte Themen dann auch bearbeiten kann. Das heißt, es ist ursächlich liegt es eigentlich immer beim Pferd, dass diese Erwartung nicht verändert wird. Generell oder nicht erreicht wird. Generell ist es halt immer schwierig und das lernt man eigentlich, jeder, der schon mal eine Therapie gemacht hat, wird diesen Satz kennen. Man kann andere, in dem Fall das Pferd, nicht beeinflussen und nicht verändern. Das Einzige, was man verändern kann, ist sich selbst. Und wenn man wirklich einen Hebel haben möchte, um das Erleben, ich rede noch nicht mal vom Ergebnis, das Ergebnis, wie gesagt, bleibt erstmal gleich, aber das Erleben und den Umgang mit der Situation zu verändern, kann man nur sich selbst verändern und das heißt halt, seine Erwartungen anzupassen. Und das ist schwierig, weil man hat ja einen Grund dafür, dass man diese Erwartungen hatte. Ne? Also bei uns sind jetzt ja zum Beispiel berufliche Standbeine, die damit auch irgendwie ins Wanken geraten und für viele andere ist es vielleicht auch einfach ein Lebenstraum, ein Hobby, ein Wunsch oder eine Theorie, die lange gewachsen ist, wenn man in der englischen Dressur aufgewachsen ist, dass man dabei auch bleiben möchte und irgendwie das gut findet und deswegen sich vielleicht ein besonders hochpreisiges Pferd gekauft hat, was dann irgendwann sagt, nö, möchte ich nicht. Genau, das heißt, das ist natürlich schwierig, das loszulassen, aber am Ende des Tages macht man sich das Leben damit einfacher, beziehungsweise loslassen ist vielleicht ein Schritt. Wir denken aber, und da hatten wir vorhin auch drüber gesprochen, immer sehr dualistisch. Also entweder oder, entweder ich habe die Erwartung dies oder es ist halt tot und ich bin bei null. Und tatsächlich ist es aber oft gar nicht so, weil unsere Welt halt nicht dual ist, sondern einfach ganz viele Nuancen hat. Und jetzt in unserem Fall zum Beispiel, oder ich jetzt mal bei meinem Fall mit Orlando bleibe, dann habe ich jetzt zwar kein Pferd, zwar um ehrlich zu sein, vorher aber auch schon nicht, aber jetzt noch weniger kein Pferd, womit ich jetzt großartig fortgeschrittene akademische Lektionen lehren kann oder zeigen kann. Aber was mich dieses Pferd gelehrt hat, ist Umgang mit Frust. Und so kann ich halt das in meinen Unterricht integrieren und vielleicht viel mehr Menschen helfen.
Als dich ja spezialisieren dadurch.
Ne? Genau, spezialisieren und halt auch vielleicht Probleme lösen, die viel relevanter sind, als jetzt irgendwie eine Lektion zu performen. Weil das wird wahrscheinlich früher oder später sowieso erreicht für die meisten. Ne? Aber das Erleben kann ich halt verändern. Und so kann man halt eine Situation für sich auch umdeuten und gucken, was kann mein Pferd jetzt? Ja. Und da gibt es halt zum Beispiel im Systemischen so Techniken, dass man einfach durch kleine Veränderungen dieser Glaubenssätze oder durch absolute Formulierungen, die man ganz automatisch macht, mein Pferd kann nicht ins Gelände gehen. Ich habe ein schreckhaftes Pferd, mein Pferd springt zur Seite, wirft mich ab, was auch immer. Mein Pferd kann jetzt gerade nicht ins Gelände gehen. Was kann mein Pferd denn jetzt gerade? Mein Pferd kann jetzt gerade süß auf der Weide stehen. Setze ich mich doch mal daneben. Was kann ich sonst noch so machen? Vielleicht kann ich mit einem anderen Pferd zusammen ins Gelände gehen. Vielleicht kann ich spazieren gehen. Vielleicht kann ich einmal um die eigene Koppel gehen. Also, dass man sich da versucht, ein bisschen ranzutasten. Was ist denn überhaupt das Interesse von meinem Pferd? Was ist das Bedürfnis von meinem Pferd? Und wo können wir vielleicht einen kleinen gemeinsamen Nenner finden?
Ja. Ja, passt ja auch zu meiner pädagogischen Arbeit, dass du über diesen Ansatz einfach weißt, was du kannst. Und im gleichen Moment ist da auch die Information drin, was wäre denn der nächste Schritt? Also, dass du einmal sozusagen den Check-up machst, was können wir alles? Und das stärkst. Und dann ergibt sich daraus ja schon der nächste Schritt wieder.
Das ist ganz interessant, weil in der Regel kommt der nächste Schritt vom Pferd.
Ja.
Also, wir sind so gewohnt, dass wir unsere Umwelt in jedem Detail kontrollieren und steuern, dass wir es gar nicht kennen, Dinge auf uns zukommen zu lassen.
Mhm, ja.
Und wir haben diese Illusion, was in keinem Feld unseres Lebens überhaupt jemals wahr wäre, aber wir haben diese Illusion, dass wir Dinge kontrollieren können. Und Pferde zeigen uns ganz deutlich, dass wir sie nicht kontrollieren können. So dominant und so viele Hilfsmittel wir da dran schnallen, am Ende des Tages können wir nicht kontrollieren, ob das Pferd sich ein Bein bricht, einen Fesselträger Schaden hat, eine Kolik bekommt oder einfach keinen Bock hat, auszureiten mit uns.
Ja, oder beim Ausreiten auch einfach ein Loch kommt und wir gemeinsam stolpern. Das geht natürlich auch. Ne? Also du musst ja nicht nur runterfallen, weil das Pferd bockt oder durchgeht oder sonst irgendwas. Ne? Das kann man ja nie kontrollieren.
Ja. Und deswegen müssen wir auch nicht alles durchplanen. Und deswegen bin ich auch, also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte irgendwie einen Schulter hereinarbeiten, dann gucken wir doch erstmal, was das Pferd überhaupt mitbringt, was überhaupt jetzt dran ist. Und daraus ergibt sich dann, was als nächstes dran sein könnte. Und das ist auch kein linearer Prozess. Es kann sein, dass wir diesen Prozess machen und denken, oh, ich bin im Gelände, zack, passiert irgendwas, was wir vielleicht noch nicht mal verstehen können, dann ist Gelände wieder raus. Dann machen wir halt wieder was anderes. Aber an sich wird es früher oder später zu irgendeinem gemeinsamen Nenner kommen, mit dem beide gut leben können.
Wie gehst du damit um? Also, weil bei mir kommt jetzt ein innerer Widerstand, wenn ich das höre.
Ja.
Bei mir kommt dieser innere Widerstand, dass ich eigentlich gerne Ziele habe. Und dass ich gerne auch lernpädagogisch daran gehe und gucke, okay, was sind die nächsten Steps?
Ja.
Und ich gerne auch sage, okay, das ist dein Ziel, dass ich sage, okay, den Ist-Zustand, da gebe ich dir absolut recht und sage, wow, cool. Und das sage ich auch immer wieder meinen Kunden, die irgendwie an einem Problem scheinbar festhängen. Wenn ich die jetzt schon länger begleite, sage ich, überleg mal, wo warst du vor einem Jahr? Und dann sage ich, guck mal, was du schon erreicht hast.
Ja.
Ach ja, so denke ich immer gar nicht, weil die nur in diesem jetzigen Frust drin sind, ne? Und dann wird's locker und dann kann man wieder arbeiten und dann kann man sich auch einfach mal freuen zu sein.
Ja. Also das, was du ansprichst, ist so ein ressourcenorientiertes Arbeiten, würde man im Systemischen sagen. Also dass man sich wirklich anguckt, was läuft gut, was ist gut gelaufen, was hat mich zu diesem Punkt gebracht. Was viele schon total aus der Fassung bringt, weil wir es gewohnt sind, über Dinge zu sprechen, die nicht funktionieren.
Ja.
Du kennst die Situation bestimmt auch. Erstgespräch, du kommst irgendwo hin und es wird erstmal ein Riesenkatalog aufgemacht, dass alles nicht läuft. Das würde man systemisch komplett anders angehen. Grundsätzlich ist es so, dass die systemische Therapie ausschließlich mit Zielen arbeitet und immer auf Ziele hinarbeitet. Ich finde, bei uns in unserer Branche darf man einfach nicht vergessen, dass wir noch ein zweites Individuum dabei haben, was vielleicht eigene Ziele hat oder eigene Präferenzen, sagen wir.
Oder eine Wohlfühlzone auch.
Wohlfühlzone, genau.
Ja.
Und natürlich kann ich hingehen und jetzt zum Beispiel in unserem Fall sagen, so, mein Ziel ist es, in 3 Jahren akademisch irgendwas zu erreichen, ja, oder eine bestimmte Schülerzahl zu haben und so weiter. Und da sind wir bei diesem dieser Illusion von Kontrolle meines Erachtens nach, weil ob wir das mit diesem Pferd jemals erreichen, wissen wir einfach nicht. Natürlich können wir darauf hinarbeiten und Maßnahmen ergreifen und dagegen spricht auch nichts, erst wenn dadurch Probleme auftreten. Und das ist es halt, wenn man sich an diesen Zielen zu sehr festhält und die Zufriedenheit mit dem Pferd daran gekoppelt ist, dann wird es problematisch. Weil stellen wir uns mal vor, wir waren alle mal in der Schule und keine Ahnung, bei mir war es zum Beispiel Mathe, war jetzt nicht so mein Fach. Habe ich nie richtig verstanden, war ich immer eher geht so, habe mich da so irgendwie durchgeschnuselt, aber habe ich nicht kapiert. So, und habe da eher tendenziell schlechte Noten gehabt. Mir wurden aber auch keine Methoden an die Hand gegeben, wie ich jetzt Mathe irgendwie angehen kann. Es war einfach ein Ist-Zustand, Mathe ging nicht, habe ich schlechte Noten geschrieben, unangenehme Situation, frustrierend. Jetzt fügen wir noch eine Komponente hinzu, nämlich, dass dein Wert im Elternhaus an deinen Erfolg in Mathe geknüpft ist.
Oh, ja.
So, und dann hast du nämlich die absolute Lose-Lose-Situation, weil du kannst die Situation nicht ändern, du machst ein Frusterlebnis und dein Wert wird daran geknüpft. Das heißt, wenn wir uns das auf die Pferdesituation übertragen, wir haben ein Pferd, was wir uns ausgesucht haben, wo das Pferd eigentlich keine Mitsprache hatte, was vielleicht gerade mit anderen Themen beschäftigt ist, gesundheitlich herausgefordert ist, vielleicht einfach nicht zu dem Ziel passt, was wir haben, oder jetzt gerade nicht zu dem Ziel passt. Und dann sind wir unzufrieden, wenn es nicht klappt. Was macht das mit der anderen Person? Und ich sage bewusst Person, weil das Pferd ein hochsoziales Tier ist, was sehr, sehr fein reagiert auf Schwingungen und wie wir ihm gegenübertreten. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn die Beziehung auf der Strecke bleibt. Und dann ist es aus meiner Sicht problematisch, starre Ziele zu haben. Mhm. In dem Moment, wo man den Wert der Beziehung an das Erreichen oder Nicht-Erreichen dieser Ziele knüpft.
Ja. Ich gehe da absolut mit und das, was zum Beispiel jetzt mein Hängerbeispiel total verändert hat und das zieht sich auch durch ganz viele Bereiche durch, ist, dass ich viel, viel mehr darauf gucke, dass sie entspannt bleibt. Mhm. Und seit ich das verändert habe, dass es mir überhaupt nicht wichtig ist, wo jetzt gerade der Huf hingeht, natürlich ist das sekundär, darauf bin ich trainiert sozusagen, das ist meine tägliche Brot, dass ich halt eben die Lektion versuche korrekt auszubilden, dass ich damit die Grundgangarten verbessere. Gibt es 1000 Podcast-Folgen, wo wir das erklären, was da das Ziel ist. Aber tatsächlich, ich habe eine andere Tiefe bekommen in dem Zusammensein mit meinem Pferd, seitdem ich darauf achte, dass wir beide in einer Wohlfühlzone sind, wo aber so viel Forderung mit drin steckt, dass die, dass es trotzdem eine Lernkurve gibt.
Ja.
So, und das ist so ein bisschen das, wo ich jetzt auch mit dem Austausch mit dir auch sehr viel weitergekommen bin, dass ich halt schaue, gut, wir bleiben jetzt nicht dauerhaft in unserer Komfortzone, weil da hat ja der Mensch auch gerne mal Angst, dass sich dann nichts entwickelt, weil wir wollen ja uns immer gerne auch entwickeln. Und da gibt es natürlich das berühmte Ego, was da auch in vielen Köpfen drin ist. Ah, das ist, mache ich jetzt halt aus dem Ego sein. Und ich muss sagen, ich wurde lange Zeit auch in meiner Kindheit so erzogen, dass das Ego was ganz Schlimmes ist. Und das muss man immer abtun. Ne? Und einem darf dem Ego keinen Handlungsraum geben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich, wenn ich mein Ego frage, warum es gerade so und so dieses Ziel haben möchte, dass da entweder dann ein abwertender Glaubenssatz hintersteckt.
Zum Beispiel?
Ja, ganz einfach. Ich habe ja, und da gehe ich auch ganz offen mit um, ich würde sehr gerne irgendwann mal selber lizenzierte Brandrup-Trainerin werden. So, und das ist sozusagen dann auch damit verbunden, dass mein Pferd natürlich auch zumindest den Squire-Test mit mir schafft, also die gerittene Prüfung. So, und da steckt dann einfach der Glaubenssatz hinter, wir haben nicht so viel Zeit. Ne, also, dass du einfach sagst, so, das muss jetzt schnell passieren. Und dadurch überspringe ich zum Beispiel, dass mein Pferd in Ruhe lernen darf und ihre Zeit nehmen darf.
Ja.
Ne, das habe ich ganz lange Zeit gar nicht erkannt, dass ich meiner Stute nicht genügend Zeit gebe. Ich habe immer gedacht, okay, ich habe die Parameter, ich habe sie nicht vor 3 Jahren in die Bodenarbeit genommen, sie ist jetzt 5,5, ich habe sie nur an das Equipment und an das, dass jemand drauf sitzt, gewöhnt, und mehr habe ich reiterlich auch noch nicht gemacht. Das heißt, ich habe mich so vermeintlich erstmal an grundsätzlichen Faktoren gehalten, wo ich erstmal so vom Ego her okay mit war. Ne? Also weil ich habe, okay, ich konnte jetzt egomäßig sagen, Ella, ich habe sie jetzt erstmal gesellschaftlich anerkannt, nicht überfordert, aber dennoch für das Individuum Pferd habe ich sie überfordert und habe in Kauf genommen, dass sie gewisse Stress Sachen zeigt, wenn ich zum Beispiel mit ihr in die Versammlungsarbeit gegangen bin. Und da war sie einfach noch nicht, Da brauchte es noch in der Grundausbildung noch ein paar andere Steps. Zum Beispiel eben auch, dass wenn der Hänger kommt, die Nüstern nicht sich aufblähen, dass sie einfach da erstmal cool und gelassen bleibt und dass sie sich da genügend Zeit nimmt, das zu erkunden. Und da bin ich jetzt einfach in einer anderen Tiefe, wofür ich total dankbar bin und was ich einfach jetzt in mein Leben mit integriert habe.
Ein Stück weit frei zu machen für den Moment und immer wieder neu zu prüfen.
Ja, genau. Und dieses Freimachen, das ist ja das, was du zum Beispiel auch schon mal angesprochen hast. Das heißt ja nicht, dass das Ziel so losgelassen werden muss, dass es sich so verändert, dass du es niemals erreichst, sondern es heißt einfach nur, dass es eine Möglichkeit von vielen wird.
Genau.
Ja. Und das finde ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wo man wirklich mit Frust umgehen kann.
Ja.
Ich sehe das immer so ein bisschen, beim Centered Riding haben wir die eine Übung mal immer wieder gemacht, dass man halt entweder seinen Finger direkt angucken kann, dann siehst du den Finger total klar und alles andere drumherum verschwommen.
Ja.
Dann kannst du aber auch deinen Blick für das Umfeld öffnen und siehst dann vielleicht den Finger ein bisschen verschwommen, siehst aber noch viel, viel mehr. Ja. Und das könnt ihr einfach mal testen, wirklich, was ich jetzt erzähle, will ich nochmal einmal erklären, dass auch verstanden wird, was ich damit meine. Ihr nehmt einfach den Finger, haltet ihn direkt vor eure Augen, fokussiert ihn und fokussiert dann mal das Drumherum. Und das nennt man im Centered Riding Hard Eyes und Soft Eyes. Und das ist eine ganz gute Übung, einmal biologisch, um sein peripheres Sehvermögen zu trainieren, aber auch psychologisch eben zu gucken, okay, das ist dein fokussiertes Ziel. Und dein Ziel ist ja dennoch da, selbst wenn du deinen Blick für das Außen und für das Drumherum mit öffnest.
Ja. Lustig, dass du das gerade ansprichst mit diesem Fokus und dem Finger, weil ich habe so eine Beobachtung, das ist jetzt vielleicht ein kleines bisschen off-topic, aber vielleicht kannst du da auch deine Erfahrungen zu erzählen, weil oftmals arbeite ich mittlerweile gar nicht mehr am Problem. Also wenn jetzt jemand im akademischen Setting was erarbeiten möchte, zum Beispiel wieder Schulter herein oder so, und das möchte einfach nicht klappen, dann sind wir so darauf gepolt, wie wir aufgewachsen sind, wie wir erzogen wurden, wie wir einfach Probleme lösen, dass wir am Problem arbeiten. Und ich finde, mit Pferden spult man sich da oftmals in so eine Spirale rein und man verstärkt die Hilfen. Gerade in anderen Reitweisen hat man vielleicht noch Hilfsmittel, die man zum Einsatz bringen kann, Hilfszügel oder so. Ich mache mittlerweile einfach was anderes dann. Und wenn man diesen Fokus vom Problem nimmt und einfach was anderes macht und andere Kompetenzen stärkt, löst sich oft das Problem von selbst. Und ich komme ja zum Beispiel ursprünglich mal aus dem organisatorischen Umfeld. Und wenn man da ein Teambuilding zum Beispiel macht im Coaching, dann sitzt man auch nicht mit dem Team da und erzählt sich die ganze Zeit, wie schlecht alles läuft und diskutiert irgendwie aus, wer jetzt recht hat oder nicht, sondern man nimmt Methoden, die das Team zusammenführen, indem sie gemeinsame positive Erfahrungen machen. Und wenn man mit dem Pferd was, also rein pädagogisch dann was nimmt, was das Pferd wieder in seine innere Kraft bringt, auch was Selbstbewusstsein, was wirklich innere Kraft, Stärke und so angeht, dann entwickelt sich dieses vermeintliche Problem oftmals von selbst. Beobachtest du das auch, Training?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja tatsächlich zum einen jetzt zwei Pferde angeritten im Gelände, weil das eine Pferd auch schon eine Erfahrung, eine Anreitthematik hatte, wo es tatsächlich die Aufstiegshilfe unterm Bauch hatte beim ersten Reitversuch.
Oh.
Ja. Und auch mit Zwang und Platz war einfach nicht so gut gepolt. Und mit dem Pferd bin ich eben im Gelände gegangen, habe mich auf Baumstämme gemacht und habe halt einfach den äußeren Schenkel etabliert und dann habe einfach das Pferd zu mir hinweichen lassen und habe dann den Rücken gestreichelt und. Und so sind wir Stück für Stück bei unserem Wanderspaziergängen, wo drin wir ja Propriozeption und Sensomotorik auch noch geschult haben, mehr und mehr wieder an dem Reitthema genährt. Und hab's dann irgendwann in der Bahn, bevor es dann abgeholt wurde, Schritt-Trab-Galopp geritten. Und ein anderes Pferd war auch total, wie nennt sich das, sauer geritten, sagt man doch im Umgangston. Also es war halt überhaupt nicht mehr bereit, einen Schritt vorwärts zu machen auf dem Platz. Man musste sozusagen, also vorgestellt wurde es mir, mit jedem Schritt raustreiben und mit viel Druck und mit viel Gewalt mal in den Trab. Und Galopp würde, wenn es funktioniert, nur noch im Buckeln enden. Und eben gleiches Spiel. Gar nicht an den Themen gearbeitet. Raus. Ja. Wanderspaziergänge gemacht. Slalom um die Bäume. Kleine Ausritte immer mal wieder sich draufgesetzt. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, da ist genügend Bewegungsfreude und genügend Lust, auch wieder mit den Menschen zu arbeiten. Und dann habe ich Bodenarbeit erstmal angefangen, auf dem Platz zu machen. Und bin dann auf dem Platz irgendwann nach ein paar Monaten auch das Reitthema wieder angegangen.
Ja.
So, und das ist das, was du auch wahrscheinlich meintest, das hatte sich selber aufgelöst.
Ja, ja. Also beziehungsweise erlebe ich immer wieder, dass halt Dinge, wo man irgendwie versucht ist, auch ich, dann doch noch irgendwie zu versuchen, das irgendwie herzustellen, anstatt einfach zu sagen, okay, jetzt gerade nicht, und sich erstmal was zuwendet, was einfach pädagogisch vielleicht wertvoller ist oder vielleicht ohne, dass wir es wissen. Und da kommt wieder auch zum Tragen, dass wir selber immer annehmen, dass wir so ein ganzheitliches Bild haben, was wir nicht haben können, weil wir können in den Körper nicht reingucken, dass wir wissen, dass wir jetzt alle richtigen Hilfen geben und dass das Pferd eigentlich da sein müsste, aber wir können das einfach nicht wissen. Und wenn einfach der Zustand so ist, dass ich es mit meinen Versuchen einfach nicht schaffe, dann davon auch wieder Abstand nehmen zu können und sagen zu können, dann halt gerade nicht, dann machen wir was. Und da sind wir wieder bei deiner Lernkurve, was uns beiden einfach gerade gut tut und wo wir uns beide, das ist ja so eine Ampel von Ben zum Beispiel, im grünen oder im gelben Bereich befinden. Also grüner Bereich ist das, wo man sicher ist, wo man ein gutes Gefühl hat, wo man kleine machbare Aufgaben hat. Gelber Bereich ist dieser Entwicklungsbereich, den du vorhin angesprochen hast, der aber nach wie vor machbar ist. Und roter Bereich ist einfach, wo das Pferd sagt, nein, kann ich nicht, geht nicht. So. Und man kann sich da immer ein bisschen in den Übergängen bewegen, aber rein pädagogisch ist es halt wichtig, Erfolgserlebnisse auch
viel im grünen Bereich zu stellen.
Viel im grünen Bereich oder es kommt natürlich auch auf den Pferdetyp an. Viele Pferde langweilen sich vielleicht auch irgendwie im grünen Bereich und dann muss man im gelben Bereich, aber die Methoden, die wir da anwenden oder diese Problemfokussierung, die macht halt einfach was mit der Beziehung. Also ich finde auch, wenn man sich das mal vor Augen führt, ich denke, alle Menschen, die mit Pferden zu tun haben, würden mir zustimmen, sie haben eine Beziehung zu ihrem Pferd.
Ja.
Und jetzt stellen wir uns mal die anderen Beziehungen vor, vielleicht mit Menschen, die wir in unserem Leben so haben und wie die gestaltet sind, wie wir die aktiv gestalten. Also wenn wir zum Beispiel mit unseren Partnern nehmen, wie wir da irgendwie unseren Alltag gestalten, dann sagt der eine mal, ich habe Bock auf Kartoffeln, nee, ich möchte lieber irgendwie Linsen oder ich möchte heute ins Kino, nee, lass uns essen gehen, was auch immer. Also es ist irgendwie eine Art von Verhandlung und beide Bedürfnisse kommen irgendwie zum Tragen. Und bei Pferden ist das so, das Pferd steht da auf der Wiese für uns zum Abruf und wir kommen mit unserer Aktivität, die wir uns vorher überlegt haben und sagen, das machen wir heute. Und das ganze Leben von dem Pferd lang. Und das Pferd hat dabei kein Mitspracherecht. Das wäre so ungefähr, als wenn ich eine Freundin habe, die ich gerne mag, die bringt mir immer leckeres Essen mit, so, ja. Aber die sagt, heute gehen wir ins Kino. Heute gehen wir ins Kino. Und ich suche den Film aus. Heute gehen wir ins Kino. Ich habe den Film ausgesucht. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? Ich habe einen guten Film rausgesucht. Wie lange würden wir das mitmachen? Vielleicht habe ich einfach heute keinen Bock auf Kino. Aber wenn ich keinen Bock auf Kino habe, dann zerrt die mich vielleicht an meinen Haaren ins Kino und sagt, nee, unsere Beziehung besteht aus Kino. Ich habe den Film ausgesucht. Hast du schon gehört? Ich habe einen guten Film gefunden. Und wie kann man da noch irgendwie Motivation oder so ein kontinuierliches Funktionieren erwarten. Deswegen auch unabhängig mal von so einem Problemthema oder Lösungsthema von irgendwas auch einfach ein bisschen diesen Perspektivwechsel auch mitzunehmen. Was erwarte ich da eigentlich gerade von meinem Pferd? Und wenn das gerade nicht funktioniert, was macht das mit meinem Pferd, wenn ich es immer wieder versuche abzurufen? Warum ist mir das so wichtig? Warum ist das Gemeinsame, die gemeinsame Erfahrung gerade nicht wichtig? Und warum, wenn das Pferd heute keine Lust hat, zu mir zum Zaun zu kommen, dann hole ich mir einen Campingstuhl und setze mich auf die Wiese, weil das ist vielleicht die Aktivität, die mein Pferd gerade machen möchte, weil das im Erlebnishorizont meines Pferdes die sinnvollere Aktivität ist, Gras zu essen, als irgendwelche Verrenkungen auf dem Platz zu machen.
Was ich hier auch nochmal im Rahmen ansprechen möchte, ist, dass das beobachte ich tatsächlich an dem neuen Stall, wo ich gerade bin, dass die Kameras aufgestellt haben, um die Phasen der Pferde einfach mal aufzuzeichnen. Das finde ich total sinnvoll. Wann ist eigentlich so die grundsätzliche Schlafphase? Wann ist die Fressphase? Wann ist die Ruhephase? Wann ist die Aktivitätsphase? Und dass wir versuchen, wenn wir natürlich die Möglichkeiten haben, mal in der Aktivitätsphase ein Training zu machen. Und dann mal wieder versuchen. Ja, und dann mal wieder gucken, okay. Weil mir ist es aufgefallen, wir mussten tagsüber Heu selber füttern im alten Stall. Und je nachdem, wann wir halt einfach uns das zeitlich auch einrichten konnten, hatten die Pferde dann auch Hunger. Und dann noch was mit dem Pferd zu machen, das ging nicht.
Genau.
Und das ist so ein ganz einfaches Beispiel, was ich auch als Praxistipps euch gerne mal in die Hand geben mag. Beobachtet mal euer Pferd, in welcher Phase ist es, und probiert aus, in den Phasen, wo sowas wie eine Aktivitätsphase, wo gemeinsame Zeit vielleicht dann auch eher für das Pferd schön ist oder auch dran ist, mal einzubauen und dann auch mal das Pferd in einer anderen Phase rauszunehmen und einfach mal den Unterschied zu spüren.
Absolut. Was auch ein Thema ist, zum Beispiel beim Ausreiten, sich mal anzugucken, was für eine Funktion hat das Pferd in der Herde.
Ja.
Gerade, also jetzt, in der jetzigen Situation, das kann sich auch verändern natürlich, aber wenn ich ein Pferd habe, was viel Verantwortung in der Herde trägt, dann kann es vielleicht einfach nicht entspannt ins Gelände gehen, weil es einfach seine Herde zurücklässt. Was auch ein großes Thema ist, das wirst du vielleicht auch erleben in deinem Alltag, sind Jahreszeiten. Sommer-Winterpferde. Orlando hat eine Winterpersönlichkeit, die ganz anders ist als eine Sommerpersönlichkeit. Kann ich mich stundenlang darüber aufregen, wenn ich mir das aussuche, dass ich mich darüber aufregen will? Oder ich nehme es einfach an, dass er aus irgendwelchen Gründen, und ich würde auch nicht mal ausschließen, dass es gesundheitlich ist, anders drauf ist im Winter als im Sommer. Und dann muss ich mich darüber auch irgendwie nicht aufreiben. Ne? Ja. Also, und ich finde, über solche Beobachtungen kann man einfach diesen Perspektivwechsel eingehen und sich ein Stück weit bewusst machen. Also das ist eigentlich so fast mein Lieblingszitat von Ben. Sorry, es gibt viele tolle andere Zitate, aber es ist mein persönliches Lieblingszitat. Ein Pferd ist kein Mountainbike mit Haaren drauf.
Und mit was drauf?
Mit Haaren drauf.
Ach so, ja.
Und das ist einfach, das hört sich so simpel an, aber steckt so viel drin, weil wir nutzen es im Prinzip für unser Hobby, als ein Stück weit als Sportgerät, aber es ist eine Person, eine Persönlichkeit. Es ist ein fluktuierender Organismus in unterschiedlichen Zuständen, wie du sagst, in Aktivphasen, in Ruhephasen, jahreszeitlich ausgesetzt, sozial unterschiedlich eingebettet, mit Launen, mit vielleicht einfach auch Müdigkeitszuständen, also wirklich so viele Ebenen da drin. Und wir kommen mit unseren sehr, sehr engen Tätigkeitsangeboten, je nachdem, wofür das Hobby da sein soll, und sagen, in dieser Stunde sollst du jetzt funktionieren. Und ich glaube, das ist einfach, um nochmal auf unser Podcast-Thema zurückzukommen, einfach diese Quelle für Frust, dass wir so ein begrenztes Verständnis haben, was auch die Erlebenswelt der Pferde ist, und einfach eine gewisse Gleichberechtigung in dieser Beziehung auch herzustellen. Natürlich kann man das nicht ganz, weil es kommt auch immer auf Sicherheit an, und natürlich wollen wir auch was von unserem Hobby haben, aber einfach so von der Grundidee mal anzuerkennen, dass da einfach jemand mit eigenen Bedürfnissen uns gegenübersteht, die komplett anders sein können als unsere.
Ja. Zum Abschluss möchte ich gerne ein Thema noch mit ansprechen. Tatsächlich sind es noch mehrere Themen, aber ich versuche mich mal auf eins noch zu beschränken. Wir haben anfangs ja gesagt, Wahrheit ist das mit Wahrnehmung und vor allen Dingen auch mit Deutung zu tun. Und gerade dieses Thema, wie deute ich denn auch die Bedürfnisse meines Pferdes? Mhm. Ne? Und wie, da finde ich, passt das auch wieder sehr zum Ego. Weil das Ego darf auch nochmal, da darfst du auch nochmal hinterfragen, interpretiere ich das jetzt gerade nach meinem Ego?
Ja.
Interpretiere ich das für das Pferd? Und da habe ich auch oft die Beobachtung gemacht, trauen sich die Menschen auch vielleicht auch aus dem Leistungsgedanken gar nicht so liebevoll ehrlich mit sich zu sein, sondern dann urteilend, wertend ehrlich. Und da ist dann halt auch bei vielen ein innerer Widerstand, dass du einfach, wenn du liebevoll ehrlich mit dir bist, einfach auch sagen kannst, okay, das passt jetzt vielleicht auch nicht, das Pferd passt einfach auch nicht zu der Arbeit, die ich machen möchte, oder so wie ich die Arbeit bisher aufgebaut habe und wie ich die Arbeit bisher gedacht habe oder das Training, passt es nicht. Das darf sich verändern. Und einfach, da gehört ja, finde ich, auch ein großes Stück Selbstwert dazu, sich das einzugestehen und einfach auch da liebevoll mit sich selber umzugehen. Oder was würdest du, wie würdest du das Ganze formulieren?
Absolut, gebe ich dir völlig recht. Ich würde noch ein Stück weitergehen und auch sagen, liebevoll mit dem Pferd umgehen, weil viel gerade vielleicht in unserer Generation oder auch noch eine Generation vor uns wird das Pferd auch immer ein Stück weit so ein bisschen als potenzieller Feind noch eingeordnet, was uns gefährlich werden kann. Und ich bin ja der Meinung, dass Pferde einfach generell eine Projektionsfläche für unsere Glaubenssätze sind. Und viele von unserer Generation und noch eine drüber, darunter hoffe ich, dass es weniger geworden sind, sind einfach mit einem sehr negativen Bild von Kindern und Pferden aufgewachsen. Also das man das größtmöglich kontrollieren und mit Macht begegnen muss, weil sonst passiert irgendwas ganz Schlimmes. Und deswegen tendiert man auch, denke ich, dazu, in der Pferdewelt dann das Verhalten des Pferdes negativ zu werten oder zu konnotieren. Das Pferd ist zum Beispiel renitent, widersetzlich, unkonzentriert, was auch immer. Und da einfach eine andere Grundhaltung reinzubekommen, wie auch gegenüber sich selbst. Und das ist für viele eigentlich das Schwerste, zu sagen, ich verstehe zwar nicht kognitiv, warum gerade nicht, ich muss es aber auch nicht verstehen. Ich kann es gerade einfach so annehmen und ich bin sicher, es hat nichts mit mir zu tun, dass das Pferd mir gerade schaden will. Und ich gehe auf das Pferd auch liebevoll zu und sage, du darfst darauf jetzt auch gerade keine Lust haben. Das ist in Ordnung. Und was man auch nicht vergessen darf, das ist ein Hobby, was sehr, sehr viel Leistung abfragt auch, also sehr viel Zeit, sehr viel Geld und sehr große Kategorien auch hat, in die man sich einordnen und vergleichen kann. Und wo wir selber ja, wenn wir Vollzeit berufstätig sind, vielleicht noch Kinder haben, Familie haben, noch andere Tiere haben, vielleicht auch Krisen im Leben haben, wo wir trotzdem noch dieses Pferd versorgen müssen, finanzieren müssen und dann mit diesem ganzen Mental Load, also mit diesem ganzen Sorgenkonstrukt, was wir sowieso im Rucksack haben, aufs Pferd zugehen und dann vielleicht auch gar nicht die beste Version von uns selbst sein können, das Pferd eigentlich bräuchte, für was auch immer, um mit uns zusammen zu sein. Und diese ganzen Faktoren einfach mit einzubeziehen und zu sagen, die Situation ist so, wie sie ist und es ist in Ordnung. Das hat halt viel mit liebevoller Bewertung zu tun und das kennen viele von uns einfach nicht als normalen Grundzustand.
Ja, ja. Ich würde das jetzt gerne so stehen lassen. Weil das ist bei mir jetzt gerade so, dass ich sehr gerne darüber nachdenken möchte, das erstmal sacken lassen möchte. Und ich merke, wir haben jetzt gerade auch schöne Abschlussworte von dir gehört.
Ja. Man könnte darüber natürlich noch ewig weiterreden, aber dann dazu mehr morgen.
Ich traue mich schon gar nicht mehr, unsere abschließenden Fragen zu stellen. Nicht trauen, überhaupt nicht im negativen Sinne, sondern absolut im positiven Sinne, weil ich merke, du bist im Thema, du magst das Thema auch gerne und es ist ja genau auch da der wertvolle kollegiale Austausch, den wir da auch haben und mittlerweile auch ein freundschaftlicher Austausch, für den ich sehr dankbar bin und ich hoffe, du bringst deinen eigenen Podcast raus. Ich werde euch, wenn es soweit ist, auf jeden Fall werdet ihr im Aus Liebe zum Pferd Podcast darüber erfahren, wenn Dani ihren eigenen Podcast rausbringt. Mir bleibt abschließend noch ein oder zwei Fragen noch zu stellen. Ich würde dich bitten, mal kurz darauf zu antworten und ich gehe darauf mal nicht ein, sondern lasse das dann mal stehen. zum einen, wer wärst du gerne in den Augen deines Pferdes?
Ein guter Freund.
Gut.
Freundin.
dann, was wäre eine Sache, wenn du könntest, was du in der Pferdewelt verändern würdest? Wenn du dich für eins entscheiden müsstest.
Bedingungslosen, liebevollen Umgang.
Okay, schön. Jetzt noch, wo findet man dich, wenn man dich jetzt irgendwie finden möchte?
Im Osten und Norden von Berlin, im Internet unter www.systemisches-pferdetraining.de und bei Instagram unter systemisches-pferdetraining.
Okay, sehr gut. Ich werde, wenn die Folge rauskommt, auch die liebe Dani mit ihren Profilen und mit ihrer Website auch nochmal verlinken. Ihr findet ansonsten jetzt auch alle Informationen in den Shownotes. Mir bleibt noch zu sagen, bitte, bitte, bitte teilt den Podcast mit Pferdefreunden, dass er einfach noch mehrere Ohren findet. Kommentiert gerne auch immer unter den Social Media Beiträgen eure Erfahrungen, eure Learnings und eure wichtigsten Momente der Folge. Und gerne auch eine Bewertung dalassen. Alles hilft, die berühmte Reichweite zu erreichen, damit man wirklich einfach die Arbeit auch um die Ohren der Pferdemenschen bringt oder in die Ohren und in die Herzen der Pferdemenschen bringt. Genau, mich findet ihr unter Pferdetraining Schanz und meine Kolleginnen, die Clara und die Amina, findet man unter Pferd und Mensch auf Augenhöhe. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Dani, möchtest du noch etwas sagen?
Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein durfte. Das hat viel Spaß gemacht.
Ja, sehr schön. Also, bis zum nächsten Mal. Ja.